Ich lese aus Matthäus 7, die Strophe 24 bis 29 und es ist überschrieben mit «Ein festes Fundament» und Jesus redet da zum Volk. «Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Amen.
Ja, wenn heute Abend der EM-Final gespielt wird, dann gehe ich davon aus, die einen von euch interessiert das gar nicht. Die sind froh, wenn die Shooting-Zeit mal da ein vorbei ist. Und andere freuen sich über den Match. Die, die es nicht interessiert, in Mönchengladbach, ich rede nicht jetzt die ganze Predigt über Taktik, Tacklings und Schwalben. Aber wir wissen noch nicht, wie der Match rauskommt. Es könnte gut sein, dass irgendjemand den entscheidenden Penalty heute verschießt, wie der Roberto Baggio damals, oder? Und der Loser ist auf Jahre. Oder eben vielleicht der eine macht den entscheidenden Siegtreffer und der ist der Held für sein Land und kann eigentlich in Passion gehen. Ja, das ist ein bisschen ein Bild auch für unser Leben. Es gibt Sieger und Verlierer, Winners und Losers. Und darum ein bisschen mein Thema, wie wird denn dein Leben oder mein Leben zu einem Volltreffer? Oder anders gesagt, was musst du machen, dass du im Leben kein Loser, kein Verlierer bist, sondern ein Gewinner? Bei Christen kommt noch dazu, dass Gott Erfolg, oder was erfolgreich ist, häufig anders definiert als Gesellschaft, die Wirtschaft oder Politiker. Und darum mache ich euch meine drei persönlichen Vorschläge, was es braucht, damit unser Leben ein Volltreffer wird. Erstens, indem du dein Leben auf göttlichen Werten aufbaust. Zweitens, indem du lernst, erfolgreich zu scheitern. Das wird der Hauptpunkt sein von der Predigt. Und drittens, indem du dich mit deiner Erfahrung für andere einsetzt. Das Ziel dieser Predigt ist, dass wir ein bisschen darüber nachdenken, über Erfolg und Scheitern und Gott vertrauend in die neue Woche gehen. Wie wird dein Leben ein Volltreffer? Jetzt gibt es vielleicht die Leute, die mich ein bisschen besser können oder so, die können dich vielleicht zurückfragen. Eigentlich sollte man Experte sein bei einem Thema. Bist du überhaupt erfolgreich? Du musst mal schnell kurz analysieren. Du bist ja eigentlich nur ein Diakon, oder? Teilzeit. Hast du nicht einmal zum Pfarrer geschafft. Kirchengemeindepräsident ist ja gerade jemand anders geworden. Du bist also nicht in die Grenze gekommen. Nicht sehr erfolgreich. Dann habt ihr kein Kind. Habt kein Kind. Zu Schweizer gehört es doch Kind. Bub und Mädchen, oder? Das gehört zum, dazu, das ist normal. Und dann habe ich gehört, ihr wohnt an der Hauptstrasse, zu Hauptwil, in einer Mietwohnung. Hä? Jetzt ist der schon über 40 und hat nicht einmal ein Haus. Der sollte doch schon längst im Rebrhein oben wohnen. Nicht gerade sehr erfolgreich. Ihr merkt schon, was man als Erfolg definiert, ist manchmal eine Sache, wo man wohnt, auf was man schaut, auf Kultur. Und auch mit wem ich mich vergleiche. Und darum möchte ich mich jetzt ein bisschen auf Gottes Wort berufen. Was heisst denn eigentlich Erfolg? Wie wird dein Leben erfolgreich oder meins? Erster Gedanke ist eben, indem du dein Leben auf göttlichen Wert aufbaust. Und das haben wir vorhin in der Lesung gehört von der Susanna und ich zitiere noch einmal zwei, drei Verse zitieren, was Jesus dazu gesagt hat. Er sagt, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug, handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Felsen baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf, er ist ein Mann, der ein Haus auf Sand gebaut hat. Und da wisst ihr, was passiert. Und das ist noch interessant. Er sagt, Jesus sagt nicht nur, wer gar nicht auf mich hört, ist dumm. Sondern wer meine Worte hört, also ab und zu in den Gottesdienst geht oder in der Bibel liest, aber immer das Gegenteil macht, was ich sage und was mir wichtig ist, der ist nicht so ganz schlau. Der ist in Gottes Augen nicht sehr erfolgreich. Die Worte sind viele für uns bekannt. Die Frage ist nur, lebe ich denn noch? Sind ja kürzlich die Unwetter passiert? Tessin, Wallis am bekanntesten. Und dann können wir mit diesen Sturzbächen und den Fluten können wir das ziemlich plastisch verstehen, was damit gemeint ist. Es hat immensen Schaden gegeben. Und die erste Reaktion ist vielfach nachher sehr schlimm. Das ist wegen der Klimaerwärmung ist das passiert. Haben Sie sicher auch gelesen, oder? Klimaerwärmung ist schuld. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen letzte Woche, NZZ Briefing. Ich bleibe jetzt nur im Wallis. Es gibt im Wallis einen Autor, der Maurice Schappa, der ist bekannt dort, Romanautor, Schriftsteller, Gedicht. Und der hat schon vor Jahrzehnten gewarnt, die Walliser gewarnt, dass Geld nicht ständig in Hotelbauten und Profitzellen investieren, sondern in Naturschutz, Magdalena und so weiter. Einfach ein Zitat von ihm, könnt ihr noch lesen. Dass ihre Flussbetten zu eng sind, die Hotelbaracken zu hoch, die Waldschneisen zu breit, oder das Zeug oben am Hund. Und sie selbst seien so gierig, sagte Schappa, Walliser seien Räuber der Landschaft und Heimat. Und scheinbar hat es jetzt ein Rhone Erweiterungsprojekt für Naturschutz für 200 Millionen, wo kürzlich vor ein paar Monaten ein Kantonsrat der Walliser selber gestoppt hat in eigener Regie, weil er glaubt, befreundet ist mit ein paar Aprikosenbauern, die dagegen sind. Das kommt jetzt aus. Und wenn man dann die Katastrophe, die schlimm ist, das muss man nicht sagen, hat man wahrscheinlich viele Sachen können verhindern, wenn man in solche Projekte investiert hat und so, statt in Profit und noch mehr bauen und noch mehr und noch mehr und Hängeröden, oder dass alles oben runterkommt. Und dann ist er plötzlich nicht mehr die Klimaerwärmung schuld, sondern die Habsucht vom Menschen. Ja. Nächstenliebe wäre vielleicht wichtiger gewesen als Profit. Und das sind wir bei Jesus. Jesus sagt, auf was bauen wir unser Leben auf? Wo investiere ich mich? Ihm sind Werte wichtig wie Nächstenliebe, den Mitmenschen mit Respekt behandeln, mit Wertschätzung, ehrlich sein, dienen, Barmherzigkeit und solche Menschen segnet Jesus. Das geht vielleicht kein dickes Portemonnaie, das geht vielleicht kein Eigentumwohnung, aber ein gesegnetes und ein zufriedenes Leben oder ein Volltreffer. Wie wird unser Leben zu einem Volltreffer? Langfristig ist das Fundament entscheidend und wichtig, dass wir unser Leben auf den ewigen göttlichen Wert aufbauen. Was ist der zweite Grund? Indem du lernst, erfolgreich scheitern. Wie tönt das für euch, erfolgreich scheitern? Ist ja ein Widerspruch, oder? Entweder man ist erfolgreich oder man ist gescheitert. Und das lernen wir ja schon als Kind. Das habe ich schon in der ersten, zweiten Klasse gelernt. Wisst ihr warum? Also wenn ich heimgekommen bin von der Schule mit einer schlechten Note, hat meine Mutter geschimpft mit mir. was ist los? Hast du wieder zu wenig gelernt? Und wenn ich einen Sechser hatte, habe ich eine Reihe Schocke bekommen. Und jetzt seht ihr, wie viele Sechser ich hatte. Gut. Aber es ist eigentlich das Prinzip, das du als Kind lernst, oder? Keine schlechte Noten, dann findest du keine Lehre, oder kommst nicht ins Gymnasium, kannst eine Kante machen und dann wirst du sowieso ein Loser, bist nur noch Handwerker oder ich weiß doch auch nicht was. Und manchmal denkt man, wenn man irgendwo versagt im Leben, jetzt ist alles vorbei. Es ist alles vorbei. Ich erzähle mal etwas von meiner, ich habe Koch gelernt, Abschlussprüfung, Koch. Du bist in einem Betrieb, kochst an deinem Herd, wo du alles kannst, und für die Abschlussprüfung haben wir auf Aarau müssen. Und du bist an einem fremden Herd, also und so. Und dann musst du ein Menü ziehen, mit einem Gouverne, und dann musst du das machen, oder? Und sicher drei Sachen drauf waren, die ich in der ganzen Lehre nie haben müssen machen. Wo auch niemand würde essen im Restaurant. Zum Beispiel pressierte Fenkel. Ich meine, wer würde das bestellen von euch? Pressierte Fenkel, oder? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das war ein grosser Herd. Zwei sind hier hingekocht, zwei dort hin. Und dann musste ich so eine Bräsiere und Fenkel und 130 Grad, oder? Eingestellt. 100, das darf nicht zu heiß sein, mit Bouillon pressieren in den Ofen rein, oder? Du gehst vielleicht so 3/4 Stunde, wo ich noch eine halbe Stunde aufgetan habe, oder? Machst du einen anderen Zug, ist der Kalb schwarz gewesen. Warum? Weil einer dran hat einen auch die Tür aufgetan. Da geht er, und er hatte Braten gehabt. Was ich nicht gewusst habe, er hat auch die Temperatur einstellen können. Und er hat auf 220 Grad eingestellt. Oder? Und dann habe ich noch Karamellköpfchen müssen machen im Konvektomat, wo nicht geht. Dann habe ich so Emmentaler gehabt, also irgendetwas. Und dort mit 18, als ich das gesehen habe, der Lehrabschlussprüfung, habe ich gedacht, mein Leben ist vorbei. Ich werde nie mehr Stelle als Koch finden. Ein totaler Loser. Ich habe so gelernt, oder, für die Prüfung und alles. Da musst du Zeug machen, die du nie gehabt hast. Oder? Nerven. Und jetzt bin ich total gescheitert. Ich finde nie mehr Stelle. Ist dir ein bisschen anders rausgekommen, oder? Aber vielleicht bist du auch schon in so einer Situation gewesen, wo du gemerkt hast, das ist voll daneben. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Wir probieren in unserem Leben, uns vor allem als erfolgreich darzustellen. Wir reden gerne darüber, was gelungen ist, wo wir begabt sind, wo wir gut sind, und das sollen wir auch machen, finde ich auch gut. Aber wir verschwiegen gerne vor anderen, wo wir versagt haben, wo etwas ganz und gar nicht aufgegangen ist. Weil wir Angst haben, wenn wir erzählen würden, was nicht gut ist, dann werden wir abgelehnt. Wir verlieren die Leute. Aus meiner Sicht ist Scheitern gar nicht so schwierig. Das passiert mir ständig. Ich habe probiert, kürzlich mal E-Banking einzurichten auf dem Computer. Probier mit diesen Computern dann wieder Code und wieder da oder so, oder ein Antivirus brauchen. Das geht so schnell. Die Frage ist nicht, ob ich immer Scheitern verhindern kann, das müssen wir auch schauen, sondern kann ich aus dem etwas lernen? Kann ich aus dem, wo ich vielleicht versagt habe, kann ich für die Zukunft etwas kapieren, damit ich es das nächste Mal besser mache? Vor vielen, vielen Jahren habe ich in Amerika geschafft, übrigens als Koch in einem privaten Golfclub, und gemerkt, mein Leben ist weitergegangen. Das war noch interessant. Und dann habe ich noch umgereist und bin mal in Florida ein Haus anschauen, wo er da war. Das ist mal ein ganz altes Bild, der Thomas Alva Edison. Und ich weiss noch, als ich in diesem Haus war, die Geschichte über Glühlampen und alle anderen Erfindungen, wie mich das fasziniert hat und ermutigt hat. Vor allem, wie er mit Scheitern umgegangen ist. Es lohnt sich, seine Geschichte mal auf Wikipedia nachzulesen. Vielleicht zwei, drei Sachen als Info. Er ist in ganz armen Verhältnis aufgewachsen. Er ist praktisch nicht in die Schule. Die Mutter hat ihm ein bisschen Unterricht gegeben. Er war von Kind an hörbehindert. Schwerhörig. Kann man sagen, er hat null Chance im Leben. Null. Also die Aussichten sind, dass dem mal irgendetwas wird aus dem. Mit 11 hat er seinen ersten bezahlten Job angenommen. Zwischen zwei Grossstädten hat er im Zug innen Zeitungen und Süßigkeiten verkauft. Mit 11, heute würde man sagen, Kinderarbeit. Und wenn er auf dem Bahnhof gehockt ist, Detroit, und er musste 3 Stunden warten, bis der Zug ist, zurück, hat er einfach nicht gewartet, sondern ist in die Stadtbibliothek und ist lesen, um sich etwas weiterzubilden. Und dann, mit der Zeit, eben, ist er ein Riesenerfinder geworden. Er hat nicht nur Glühbirne erfunden, die wir heute alle profitieren. Er hat 1093 Patente eingereicht. 1093 Patente, müssen wir mal vorstellen, die Kreativität. Können wir mal lesen. Und jetzt ein paar Zitate zum Thema Scheitern von ihm. Ich lese es vor für das Audio und dann können Sie es noch einmal nachlesen. Er sagt: Ich bin nicht entmutigt, denn jeder erkannte Irrtum ist ein weiterer Schritt nach vorn. Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen, finde ihn. Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es doch noch einmal zu versuchen. Und was für Erfinder gilt, gilt auch für Sportler. Packen Sie es an, wieder und wieder. Versuchen Sie es noch einmal. So werden Glühbirnen erfunden und Rekorde gebrochen. Lese doch das noch. Nur schon bei den Glühbirnen hat er, glaube ich, weiß nicht wie viel, aber über 100 Versuche gebraucht, bis das funktioniert hat. Und hat schon x-mal aufgeben. Er hat aber ein Ziel gehabt und gesagt, hey, ich probiere einfach weiter. Das ist eine Inspiration. Jetzt kann er sagen, ja, das ist ja ein weltlicher Typ. Was hat das mit gläubigen Christen zu tun? Ich finde eben auch in der Bibel so Beispiele von erfolgreichem Scheitern. Nehmen wir mal den Abraham, der seine Frau zweimal verraten hat, indem er gesagt hat, die kann ich nicht, oder? Was ist mit dem Mose, der Angst hatte, vor anderen Leuten zu reden, ein grosser Führer war und es trotzdem nicht in Israel hineingeschafft hat, ins Land? Was ist mit dem David, dem Ehebruch und Mord? Was ist mit dem Paulus, der die ersten Christen verfolgt hat, also, und nachher zum grössten Missionar geworden ist? Was ist mit der Korinther-Gemeinde, die so viel Krach hatte miteinander und trotzdem lesen wir, dass immer wieder Menschen zum Glauben gekommen sind? Und die werden alle in der Bibel als Vorbilder vom Glauben dargestellt. Wieso? Weil sie perfekt gewesen sind. Weil sie super gewesen sind. Weil sie stark gewesen sind. Weil sie alles im Griff hatten. Nein. Weil sie gescheitert sind und im Scheitern gemerkt haben, da ist ein Gott da, der mich fängt. Da ist ein Gott da, der mir vergibt. Da ist tatsächlich ein lebendiger Gott, der barmherzig ist und mich nicht einfach auch noch fertig macht, sondern mich aufstellt und sagt, ich kann mir mit dir einen Weg und helfe dir, dass du es besser machen und anders machen, dass andere etwas lernen können. Sicher sollen wir immer unser Bestes geben und alles probieren, erfolgreich zu sein, aber manchmal funkt das Leben drin und manchmal funkt andere in unser Leben rein. Aber dann sollen wir eben nicht aufgeben, sondern auf Gottes Gnade hoffen, und lernen, in seiner Kraft weiterzugehen. Und das ist eben für mich ein erfolgreiches Leben oder ein gesegnetes Leben. Wenn ich so einen Frustmoment habe, wie auch immer, gibt es viele Ursachen. Dann entsteht entweder Frust, Depression, Bitterkeit und Glaubensverlust. Oder ich verlasse mich auf Gottes Gnade, Barmherzigkeit. Und aus dem kann neue Hoffnung kommen, Trost, Kraft und Weisheit. Wie wird unser Leben ein Volltreffer? Indem wir uns auf göttliche Werte aufbauen, indem wir lernen, erfolgreich scheitern mit Gottes Hilfe und drittens noch kurz, indem du dich mit deiner Erfahrung für andere einsetzt. Am Beispiel von Petrus. Wieso wissen wir eigentlich, dass er übers Wasser gelaufen ist, kurz und dann abgesunken ist und wenn er Jesus nicht gepackt hat, vertrunken wäre? Wieso wissen wir, dass er cholerischen Anfall hatte, das Messer genommen hat und ihm Hauptmann das Ohr abgeschnitten hat? Und Jesus gesagt, was machst du eigentlich? Wieso wissen wir, dass Petrus Jesus dreimal verleugnet hat? Voll versagt, oder? Wieso wissen wir das? Da kann man sagen, ja klar, es steht ja in der Bibel. Steht in den Evangelien. Aber wieso steht das in den Evangelien? Weil das älteste Buch ist vielleicht 30, 40 Jahre nach der Geburt von Jesus geschrieben worden. Wieso steht das dort drin? Wo sie angefangen haben, die Bibel zu schreiben, ist der Petrus der Gemeindeleiter von Jerusalem gewesen. Die Number One Church, weit und breit. Der Stummy of Palestine Region. Er war der Hero, der alle aufgeschaut haben. Und jetzt fangen sie an, die Bibel zu schreiben. Und die sie in einer Machtposition gehabt, als geistliches Oberhaupt, hätte er schon dafür sorgen können, dass er dort in der Bibel nur gut dargestellt wird, beim Fischzug oder bei den Wunder, beim Brotvermehrung und so weiter. Aber man weiß, dass der Markus mit dem befreundet war und immer im Markus-Evangelium kommt der Petrus schlecht vor. Weil er die Infos von Petrus hatte, ziemlich sicher, sagen Theologen. Das heisst, der Petrus hat dafür gesorgt, dass auch seine schlechten Beispiele vorkommen. Und er hat das nicht verheimlicht. Wieso hat er das gemacht? Er hat sich nicht besser dargestellt, als er ist. Er hat es nicht schlechter dargestellt, als er war. Aber er wollte, dass Christus durch ihn gewährt wird, durch all seine Geschichten. Und er hat das auch gemacht, um anderen Leuten Hoffnung zu machen. Er war Christ, ein Mensch, ein authentischer Nachfolger, der aus der Gnade lebt. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute so in die Seelsorge gegangen sind, wo irgendetwas nicht funktioniert hat im Leben und gewusst haben, den Petrus kann ich fragen, der ist nicht überheblich, der macht mich nicht runter, der weiß, was Scheitern heisst, aber der weiß auch, wie ich dort wieder rauskomme mit Gottes Hilfe. Er weiß, wie liebend das Gott ist. Das ist vielleicht auch etwas bei den anonymen Alkoholikern. Bei den anonymen Alkoholikern treffen sich auch Leute von allen Gesellschaftsschichten. Und sie haben das 12-Schritte-Programm. Und ein Prinzip ist, wenn die im Kreis sitzen, dass er dann anfängt mit seinem Namen und sagt, ich bin Daniel und ich bin Alkoholiker. Es darf keiner sagen, ich bin Daniel und meine Frau mich ständig verrückt gemacht, oder kein Wunder trinke ich. Oder ich bin Daniel und gestern habe ich mit Kollegen eingeschnurrt an der Bar, nehmen wir mal eins Neues. Das Prinzip ist, ich heiße Daniel, ich bin Alkoholiker. Ich bin der und das ist mein Problem. Und wir alle haben das Problem. Wir sind gescheitert, aber wir helfen einander. Und das finde ich eigentlich ein gutes Prinzip. Und das sind jetzt meine Schlussworte für euch, die ich noch auf den Weg geben möchte, auch für mich. Erzählt anderen Leuten, die gut sind, die stark sind, die euch Gott begabt hat und etwas erreicht haben. Aber erzählt auch von eurem Versagen, von eurem Scheitern. Das muss man ja nicht in der grossen Runde machen, aber im persönlichen Gespräch. Das kann sehr tröstend sein und hilfreich für andere Leute. Das kann sehr glaubensstärkend sein und wegweisend. So kannst du anderen Menschen Hoffnung geben, sie ermutigen, ihnen helfen im Leben und Glauben. Und so ein Leben ist ein Volltreffer. Und das wünsche ich euch und mir. Amen.